Einen wunderschönen guten Morgen. Ja, vielen Dank, Willi, für das Gebet. Und das war auch mein Gebet in der letzten Woche, ganz besonders, dass Gott uns heute wirklich sich selbst zeigt durch sein Wort, dass Gott uns heute die Augen und vor allem das Herz öffnet, dass wir sein Wort verstehen können. Und ich hoffe, dass ich es auch so rüberbringen kann, dass ich ein Werkzeug Gottes sein kann, dass selbst Leute, die vielleicht spät schlafen gegangen sind, wach bleiben können. Weil das mir schon gesagt wurde gestern, macht das ja spannend. Ich gehe heute später was schlafen, deswegen, damit ich nicht einschlafe. Ja, das Wort, was ich heute gerne bringen möchte, ist mit der Überschrift Leben in der Niederlage. Hört sich vielleicht am Anfang, finde ich, gerade so als Christ eventuell ein wenig paradox an. Weil oft, wenn wir Bücher lesen oder vielleicht irgendwelche Predigten außerhalb hören, ist das dann so der Fokus eher darauf, dass man sagt, wir Christen sind eher diejenigen, die Leben im Sieg haben. Ja? Wir haben durch Jesus Christus das Böse überwunden, also haben wir ein siegreiches Leben. Vielleicht könnte man auch denken, so Leben in der Niederlage, naja gut, das könnte vielleicht eine Aussage von irgendjemandem sein, der von seinem Glauben nicht so richtig überzeugt ist. Ja? Oder vielleicht einer, der in seinem Glaubensleben ständig irgendwie am Boden liegt, der irgendwie nicht aufgebaut werden kann. Wir Menschen sind doch oft schon sehr so, dass wir nur das sehen, was halt von außen sichtbar ist. Und je nachdem, wie sich der andere verhält, erlaubt man sich dann halt auch gerne mal ein Urteil darüber. Zum Beispiel sieht man einen Mitarbeiter in der Gemeinde, der sich wirklich engagiert, der voll mittendrin ist im Dienst. Und da denken wir doch, wenn wir das so von außen betrachten, ja, das ist einer, der wirklich alles für Gott gibt. Aber ich will euch mal von einem Pastor erzählen, der so eigentlich die gleichen Ansichten hatte. Er schreibt selbst von sich, ja, mein Terminkalender war absolut voll. Also immer die Sonntagspredigt gehalten, in der Woche vielleicht Beerdigung, dann die Seelsorge, dann musste man noch eine Trauung noch irgendwo vielleicht noch durchführen, dann waren noch irgendwelche Vorträge, er ist im ganzen Land herumgereist. Und er sagte, mein Leben fand halt eher oft Flugzeug, Auto, also irgendein Fortbewegungsmittel, dann dazwischen mal eine Fastfood-Kette und dann die Vorträge. Also so ungefähr sah es bei ihm aus. Er sagte, er war sehr wenig zu Hause. Und naja, irgendwann mal war es dann halt so, dass sich das Ganze auf seinen Magen halt ausgewirkt hat von vielem Fastfood. Und dann ist er zum Arzt gegangen und wollte einfach nur, dass der Doktor ihm dann mal schnell so eine Pille verschreibt, die dann halt gegen diese Magenschmerzen hilft und dass er dann genauso auch weitermachen könnte. Und dann sagte der Arzt zu ihm einen Satz, sagte, ich glaube, Ihr Magen ist klüger als Ihr Verstand. Und ich denke, dass das oft so passiert, wenn unser Körper dem Stress nicht mehr gewachsen ist. Ich möchte noch ein anderes Beispiel anführen, ist das von dem Evangelisten Moody. Er war bis zu einem ganz bestimmten Zeitpunkt ein Prediger, der es auch ganz gerne mal erwähnte, so, ja, also heute habe ich dann mal meine Predigt so zu 1200 bis 1800 jungen Männern gehalten. Ne? Also das war halt schon mal eine Aussage. Doch irgendwo spürte er immer wieder, dass Gott ihn eigentlich woanders gebrauchen wollte. Aber er dachte, es läuft gerade so gut, Leute kommen, hören meine Predigten, ich will da nicht weg. Und dann kam es so, dass Gott das wirklich so gebrauchte, dass in Chicago dann ein großer Brand war. Und durch diesen Brand verlor dieser Moody seinen Versammlungsort. Und jetzt war es so, dass er nur noch dastand mit seinem Willen und dem Willen Gottes gegenüber. Und es war dann so, dass er dann sich wirklich Gott hingegeben hat. Und Gottes Wirken brach dann in einer Zeit so derart über ihn zusammen, mit so einer vollen Liebe für die anderen Menschen, dass er ausrufen musste, halt ein Herr, ich vergehe. Und danach predigte er an vielen Orten, und nicht nur in Chicago, sondern wirklich in komplett USA und auch hier in Europa war er dann. Und seine Predigten wurden sogar komplett in Landeszeitungen gedruckt. Also das ist etwas, was wir uns, glaube ich, heute gar nicht vorstellen können, dass mal in der Volkszeitung, weiß ich nicht, 5 Seiten eine Predigt dann ausgedruckt wird. Und es bekehrten sich Tausende von Menschen. Es war da, als Gott ihn dahingestellt hatte, wo er ihn haben wollte. Und kennt ihr das auch, wenn man dann von solchen Menschen hört, die so viel im Glauben erleben, die von Gott einfach so wunderbar geführt werden, die Wunder Gottes erleben, dass dann auf einmal alle schreien, oh, genau das brauche ich auch. Sowas habe ich schon immer gesucht. Ich will auch so oben stehen und mit Gott alles erleben. Aber ich glaube, wir sehen oft den Glaubenshelden auf dem Gipfel und nicht den Schweiß, den er beim Anstieg hatte und auch nicht den Abstieg ins nächste Tal. Wir sind oft auf der Suche nach dem Schlüsselerlebnis, das uns ein für alle Mal befreit, so wie es dann oft in den Wohlstandspredigten heutzutage dann gepredigt wird. Jesus befreit dich. Jesus möchte nicht, dass es dir schlecht geht. Jesus möchte, dass du wirklich ein gutes Leben, ein ruhiges Leben hast, ein erfülltes Leben, ein Leben in Reichtum hast. Wunderbar, danach, da sind die Stadien gefüllt bei solchen Predigten. Aber solche Schlüsselerlebnisse führen nicht in die Freiheit, sondern sie führen in die Versklavung. Und man kann sich das so vorstellen wie in ein Gefängnis hinein, wo die Wärter verlangen, dass alle Probleme auf einen Schlag gelöst werden. Du gehst zu Jesus, deine Probleme weg. Sie erlauben mir nicht, allmählich und Schritt für Schritt zu wachsen. Sie haben keine Geduld. Sie sagen, werde jetzt heil. Und sie schreien jetzt sofort, los. Und ich soll innerhalb eines Tages erwachsen werden. Aber was ist das Ergebnis bei solchen Botschaften? Ich denke, dass dann oft Menschen an irgendeinem Punkt dann ankommen, wo sie Schuldgefühle haben. Und dann sich die Frage stellen, was stimmt bloß mit meinem Glaubensleben nicht? Im Leben schreiben wir 2 Arten von Büchern. Das erste ist das der Träume. Ne? Wenn man jung ist, hat man ja verschiedene Träume, vielleicht was den Beruf angeht, den Partner und so weiter. Auf jeden Fall wird das Buch voller Spannung und Abenteuer geschrieben. Das zweite Buch ist dann die Realität. Das zeigt uns dann mal ganz klar, wo unsere Träume im Endeffekt gelandet sind. Und wie oft passiert es, dass uns der Stil, mit dem Gott an uns arbeitet, uns frustriert. Wahrscheinlich hatte man schon genügende Lebenssituationen, wo wir es einfach nicht erkannt haben, dass es gerade Gott ist, der an uns arbeitet. Und wo wir dann vielleicht jetzt bekennen müssen mit den Worten Jakobs: Gewiss, der Herr ist an diesem Ort und ich wusste es nicht. Nun, ich möchte heute noch ein bisschen was mehr über Jakob sagen. Jakob Martens wohnt in meiner Zagen und so. Nee, wir bleiben mal beim Jakob in der Bibel. Und zwar in 1. Mose Kapitel 25. Lass uns das mal aufschlagen. 1. Mose 25. Die Verse 21 bis 23. 1. Mose 25, Verse 21 bis 23. Isaak aber bat den Herrn für seine Frau, denn sie war unfruchtbar. Und der Herr ließ sich von ihm erbitten und seine Frau Rebekka wurde schwanger. Und die Kinder stießen sich in ihrem Schoß. Da sprach sie: Wenn es so gehen soll, warum bin ich denn in diesen Zustand gekommen? Und sie ging hin, um dem Herrn zu fragen. Und der Herr sprach zu ihr: Zwei Völker sind in deinem Leib, und zwei Stämme werden sich aus deinem Schoß scheiden. Und ein Volk wird dem anderen überlegen sein, und der Ältere wird dem Jüngeren dienen. Schon im Mutterleib bekämpfen sich Jakob und Esau. Und Gott gibt dann auf diese Frage, die Rebekka gestellt hat, eine Antwort, und zwar in Vers 23, da sagt Gott: Es sind zwei Völker und die beiden werden, die werden Streit miteinander haben, aber der Ältere wird dem Jüngeren dienen. So, was bedeutet der Name Jakob eigentlich? Wer weiß das? Jakob, weißt du das selber, was dein Name bedeutet? Okay, hau raus.
Listige?
Auch, ja.
Oder Betrüger?
Ja, ja.
Betrüger.
Ja, genau. Ja, und trifft das zu?
Listige, ja.
Genau. Jakob, der Name an sich hat quasi drei Wortzusammensetzungen. Und zwar, ja, wird von Yahweh, also von der Name Gottes aus dem Hebräischen zusammengesetzt. Dann kommt Akeb. Akeb heißt die Verse und der Name Jakob bedeutet auch Fersenhalter. Ist zurückzuführen auch auf das, was im Mutterleib damals bei Rebekka passiert ist, dass Jakob dem Esau an der Ferse gehalten hat, als die Geburt war. Und dann noch das letzte ist Akab. Akab bedeutet auf Hebräisch betrügen oder verdrängen. Die Bedeutung und die Übersetzung ist dann halt zum einen: Jahwe möge beschützen, aber es bedeutet auch, wie gesagt, Fersenhalter, er betrügt oder der listige Beschützer. Was ganz interessant ist, im Hebräischen wird dieses Wort auch dafür benutzt, als bildliche Darstellung, wenn man einem am Fuß festhalten möchte, um ihn zum Stolpern zu bringen oder ihn halt stürzen zu lassen. Das ist mal so vielleicht eine kurze Hintergrundinfo. Also, was wir auf jeden Fall feststellen, ist, Jakob ist ein hinterhältiger und listiger Mann. Und das können wir auch ganz früh in seinem Leben eigentlich nachlesen. Ja, also schon alleine, wo es um das Erzgeburtsrecht geht. Esau kommt von der Jagd, ist hungrig, Jakob kocht eine Linsensuppe. Esau sagt: Ich will was essen. Jakob sagt: Kein Problem, gib mir dein Erzgeburtsrecht. Ja, das ist die eine Geschichte. Die andere ist dann, die ein bisschen weiter passiert, ist den Erzgeburtssegen, den Jakob sich dann auch gewisserweise hinterlistig ergaunert, dass er sogar mit seiner Mutter den Plan ausheckt: Du bist nicht so behaart wie dein Bruder Esau, also packen wir dir Tierfelle drauf, stellst du dich vor deinen blinden Vater Isaak. Die haben sogar noch diese Situation ausgenutzt, dass der Vater blind war und Isaak ertastet ihn und denkt, okay, das ist Esau, und spricht seinen Segen über ihn aus. Ja, aber das Ganze geht dann doch nicht so auf, wie Jakob sich das vielleicht vorgestellt hat. Esau bekommt das mit und will ihn töten. Und er muss fliehen zu seinem Onkel Laban. Nun, er ist da im Land bei seinem Onkel, hütet die Herden, will eine Tochter heiraten. Laban betrügt ihn mit gleicher Münze wieder auch zurück und gibt ihm erstmal die Lea und er fühlt sich betrogen. Ne? Muss dann nochmal 7 Jahre arbeiten für seine zweite Frau. So, und dann, als er die Rebekka, die Rahel bekommen hat, arbeitet er nochmal. Insgesamt ist er 20 Jahre dort. Und nach 20 Jahren kommt Gott und sagt, geh wieder zurück ins verheißene Land, das ich deinen Vorvätern gegeben habe und das ich ihnen geben werde noch. Und Jakob zieht los mit seiner ganzen Sippschaft und der ganzen Karawane und so weiter. So, jetzt kommt ein Botschafter und sagt ihm, hör mal, da kommt der Esau auf dich zu mit 400 Mann. Naja, was würden wir denken? Ja, wenn dein Bruder, der dir eigentlich vorher gesagt hat, ich töte dich, und dann mit 400 Mann dir entgegenkommt, würden wir wahrscheinlich auch ein wenig Schiss bekommen. So, was macht Jakob? Er teilt seine Karawane auf und sendet großzügige Geschenke schon mal an Esau voraus, dass der vielleicht etwas besänftigt wird, bringt seine Familie in Sicherheit und dann abwarten und das Beste hoffen. Und hier findet Jakob sein Schlüsselerlebnis. Wir können das mal nachlesen in Jakob 32. In Jakob 32, ja, das gibt es glaube ich noch nicht, ne, das Buch. 1. Mose 32. Da geht es hier, Jakobs Ringen mit Gott und Jakobs neuer Name. Jakob aber blieb alleine zurück. Da rang ein Mann mit ihm, bis die Morgenröte anbrach. Und als dieser sah, dass er ihn nicht bezwingen konnte, da rührte er sein Hüftgelenk an, sodass Jakobs Hüftgelenk verrenkt wurde beim Ringen mit ihm. Und der Mann sprach, lass mich gehen, denn die Morgenröte bricht an. Jakob aber sprach, ich lasse dich nicht, es sei denn, du segnest mich. Da fragte er ihn, was ist dein Name? Er antwortete, Jakob. Da sprach er, dein Name soll nicht mehr Jakob sein, sondern Israel, denn du hast mit Gott und Menschen gekämpft und hast gewonnen. Jakob aber bat und sprach, lass mich doch deinen Namen wissen. Er aber antwortete, warum fragst du nach meinem Namen? Und er segnete ihn dort. Jakob aber nannte den Ort Pniel, denn er sprach, ich habe Gott von Angesicht zu Angesicht gesehen und meine Seele ist gerettet worden. Und die Sonne ging ihm auf, als er an Pniel vorüberzog, und er hinkte wegen seiner Hüfte. Darum essen die Kinder Israels bis zum heutigen Tag die Sehne nicht, die über das Hüftgelenk läuft, weil er Jakobs Hüftgelenk, die Hüftsehne, angerührt hat. Drei Dinge bewirkte dieser Kampf. Erstens, Jakob bekommt einen neuen Namen, und zwar Israel, was übersetzt bedeutet Gottes Streiter oder Fürst Gottes. Der Ort wird benannt nach Pniel. Dieses Wort setzt sich zusammen aus Peni oder Pena aus dem Hebräischen und El. El ist das hebräische Wort für Gott und das Peni ist das Angesicht, also der Wort, das, dieser Ort bedeutet Angesicht Gottes. Und die Israeliten essen bis zum heutigen Tag kein Verzehr der Hüftsehne oder beziehungsweise das Muskelstück darüber. Nun versetzen wir uns mal in die Lage Jakobs. Ich glaube, die Tini und Jungscher, die hatten jetzt vor, war das vor einem halben Jahr oder wann seid ihr zelten gefahren?
September.
Ja, ein halbes Jahr ungefähr her, ne? So. Wart ihr auch in so einem Waldstück oder was war das so, ne? So, und wie habt ihr euch da gefühlt, als es da dunkel war? Würdet ihr euch da einfach mal so draußen hinsetzen, alleine? Ja, ne? Genau, ich glaube auch. Ja gut, da kam noch der Regen noch hinzu, ne? Das war noch das andere. Aber wir müssen uns das einfach mal vorstellen, da sitzt der Jakob jetzt da im Dunkeln, hat Angst vielleicht, ist nervös, ja, Esau kommt ihm entgegen, hat Angst um seine Familie und er fragt sich, was wird passieren? Und auf einmal wird er angegriffen, aber wer ist das? Ich kann mir vorstellen, Jakob denkt sich im ersten Moment, ja, also es kann entweder Esau sein oder es kann vielleicht ein Mitstreiter von Esau sein. Also auf jeden Fall kann ich mir vorstellen, dass Jakob im ersten Moment dachte, als er angegriffen wird, es ist irgendetwas Böses. Aber wer war in diesem Moment wirklich Jakobs Problem? Esau oder Gott? Ist es immer etwas Böses oder ist es immer der Teufel, gegen den wir kämpfen? Nicht, dass der Teufel keine Rolle mehr spielt. Ich möchte ihm das auf keinen Fall abstreiten, weil er tut wirklich alles daran, um uns zu Fall zu bringen. Aber ich glaube, manchmal scheint es leichter zu sein, dass wir Nein zum Teufel und seiner Versuchung sagen, als Ja zu Gott und seinem Plan. Ich möchte gerne dazu mal ein paar Beispiele anbringen, wo es auch so ist. Zum Beispiel Abraham. Er wird von Gott angesprochen. Und zwar können wir das in 1. Mose Kapitel 17 mal nachlesen. Die Verse 15 bis 19, 1. Mose 17, 15 bis 19. Und Gott sprach weiter zu Abraham, du sollst deine Frau Sarai nicht mehr Sarai nennen, sondern Sarah soll ihr Name sein. Denn ich will sie segnen und will dir auch von ihr einen Sohn geben. Ich will sie segnen und sie soll zu Nationen werden und Könige von Völkern sollen von ihr kommen. Da fiel Abraham auf sein Angesicht und lachte. Und sprach in seinem Herzen, sollte einem 100-Jährigen ein Kind geboren werden und Sarah, die 90-Jährige, sollte gebären? Und Abraham sprach zu Gott, ach, dass Ismael doch vor dir leben könnte. Da sprach Gott, nein, sondern Sarah, deine Frau, soll dir einen Sohn gebären, den sollst du Isaak nennen, denn ich will mit ihm einen Bund aufrichten als einen ewigen Bund für seinen Samen nach ihm. Wenn man das so liest, zumindest war es bei mir so, da dachte ich, ja, so wirklich eine fromme Geste, ne, die Abraham hier zeigt. Gott spricht zu ihm, er wirft sich auf sein Angesicht, aber er lacht dabei. Irgendwie hatte ich so das Gefühl, Abraham glaubt in dem Moment nicht wirklich an Gottes Plan und er macht ihm direkt einen Vorschlag, wie man das doch anders lösen könnte. Er sagt, ja, könnte doch nicht vielleicht Ismael einfach diesen Bund übernehmen. Wir sehen, in dem Moment kämpft Abraham gegen Gottes Plan. Oder Hiob. Hiob, ihm wird alles genommen. Man könnte annehmen, dass der Teufel derjenige ist, der Hiob alles weggenommen hat. Aber so ist es nicht. Es ist das nur, was Gott zugelassen hat. Und jemand sagte mal, Satan ist nur der Kettenhund Gottes und seine Leine reicht nur so weit, wie Gott es will. Satan war in diesem Fall nur Mittel zum Zweck. Und das Interessante ist, Satan wird ab dem zweiten Kapitel von Buch Hiob überhaupt nicht mehr erwähnt. Gar nicht mehr. Und Hiob sagt auch nicht, der Herr hat es gegeben, der Teufel hat es genommen. Sondern Hiob sagt, der Herr hat es gegeben, der Herr hat es genommen. Hiob hadert nicht mit dem Satan, sondern Hiob hadert mit Gott. Aber durch Gottes Gnade wird er wieder mehr belohnt als zuvor und er wird auch reicher als zuvor. Eine nächste Person ist Jeremia. Der Prophet, er durfte als Zeichen für Gottes Gericht nicht heiraten. Man hasste seine Botschaften und verhaftete ihn, sperrte ihn in einen so einen Stock, warf ihn irgendwann mal noch in eine Zisterne und demütigte ihn. Und Jeremia ist frustriert. Er sieht einfach nur, wie die ganzen bösen Menschen einfach ihrem Treiben immer weiter folgen können, aber sie werden noch sogar dazu belohnt. Und die Menschen, die versuchen, irgendwie nach Gottes Plan zu leben, ja, die müssen dann jetzt hier so gedemütigt werden und werden von Menschen gehasst. Und Gott und Jeremia klagt das vor Gott an. Und was ist Gottes Antwort? Das können wir mal in Jeremia Kapitel 12, Vers 5. Jeremia Kapitel 12, Vers 5, nachlesen. Da spricht erstmal Jeremia und danach Gott bis zu den fünf Versen spricht erst Jeremia und dann spricht Gott. Wenn du mit Fußgängern gelaufen bist und sie dich müde gemacht haben, wie willst du dann mit Rossen um die Wette laufen? Und wenn du dich nur in einem friedlichen Land sicher fühlst, was willst du tun im Dickicht des Jordan? Wie hört sich das für euch an? Ich muss ganz ehrlich sagen, diese Antwort Gottes an Jeremia hört sich für mich so an, mit meinen eigenen Worten jetzt, Jeremia, stell dich nicht so an. Wenn das schon für dich zu viel ist, dann lass es lieber bleiben. Sein größtes Problem waren nicht die Menschen, sondern es war Gott, der ihn berufen hat. Gott hatte Jeremia dazu berufen, ein Werkzeug, ein Sprachrohr für das abtrünnige Volk zu sein. Und das Gespött dieser Menschen war erst der Anfang von dem, was noch kommen sollte. Und das letzte Beispiel, wo ich mich am Anfang wirklich sehr schwer mitgetan habe, aber ich sehr dankbar dann für Gottes Wort war, weil wenn man daran forscht, bekommt man wirklich die wunderschönen Dinge heraus, die Gott hier in seinem Wort für uns als Schatz sozusagen hinterlegt hat. Als nächste Person, wenn man das so sagen kann, möchte ich Jesus Christus anführen. Und zwar im Garten Gethsemane, kurz vor der Kreuzigung, betet Jesus ganz inbrünstig. Und, und Lukas, Kapitel 22, Vers 44, benutzt dann einen ganz bestimmten Satz, und er sagt, in ringendem Kampf. Jesus stand in ringendem Kampf. Aber gegen wen? Ich sage, Jesus stand im ringenden Kampf gegen Gott. Gegen Gott, den Vater. Um diese Aussage ein bisschen weiter zu bekräftigen, möchte ich gerne so ein paar Bibelstellen noch anbringen. Die sind zu finden in Klagelieder. Klagelieder, Kapitel 1, Vers 12 und danach Kapitel 3, Vers 1. Und das ist wirklich wunderschön, einfach nur zu sehen, wie das sich bestätigt, weil Jeremia derjenige ist, der prophetisch auf Jesus Christus hindeutet. Lasst uns Klagelieder, Kapitel 1, Vers 12 erstmal lesen. Bedeutet das euch nichts, ihr alle, die ihr hier vorübergeht? Schaut und seht doch, ob ein Schmerz sei wie mein Schmerz, der mich getroffen hat, mit dem mich der Herr bekümmert hat am Tag seines glühenden Zorns. Und Kapitel 3, Vers 1. Ich bin der Mann, der tief gebeugt worden ist durch die Rute seines Zorns. Jesus ist im Garten Gethsemane mit seinen Jüngern und er fleht bei Gott dem Vater, wenn es möglich ist, so lasse diesen Kelch an mir vorübergehen. Doch für die Errettung der Menschheit gab es keine andere Option. Und Jesus gab sich nach diesem ringenden Kampf, als er diesen Kelch einfach sah, der gefüllt war mit absolutem Dreck und Schmutz von unserer ganzen Menschheit, von dir persönlich. Als er das alles gesehen hat und Gott ihm dieses entgegengehalten hat, da sagt er und gibt sich dem Willen Gottes hin und sagt, doch nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Und um das Ganze einfach nochmal in seiner Intensität gegenüberzustellen, wie dieser Kampf war, gibt es eine Sache noch in Matthäus Kapitel 4. Da können wir von der Versuchung Jesu des Satans lesen, wo Jesus nach 40 Tagen Fasten vom Satan verführt wurde. Man kann jetzt nicht unbedingt sagen, wie schwer dieser Kampf gewesen ist. Aber ich denke schon, dass er sehr ermüdend für den Herrn war. Nach 40 Tagen nichts essen, nichts trinken. Und doch können wir eine Sache festhalten. Als Jesus versucht wurde vom Satan und er ihm widerstehen musste, da schwitzte er kein Blut, wie im Garten Gethsemane, als er gegen Gott kämpfen musste. Und für mich war dann diese eine Bedeutung umso größer noch, als ich dann gesehen habe, wie Jesus einfach nur diesen Kelch nehmen musste, ihn im Garten Gethsemane nehmen musste und trinken musste. Er musste sich mit uns, mit unserer Sünde identifizieren. Er ist ans Kreuz gegangen. Er hat den Willen des Vaters hat er getan. Und am Kreuz schreit er dann heraus, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Wieso ist der Kampf so hart? Ich denke, weil Gott uns ändern will und wir uns nicht ändern lassen wollen. Zumindest nicht von Grund auf. Es geht hier nicht irgendwie darum, dass Gott deine Nase erneuern will, sondern es geht darum, dass dein innerer Jakob herausgerissen wird. Und um nochmal auf das zurückzukommen, den Kampf zwischen Gott und Jakob, warum fragt Gott überhaupt nach seinem Namen? Warum fragt Gott, wer bist du? Wusste er etwa nicht, wer er ist? Hatte er vielleicht einen Haftbefehl gegen Unbekannt dort? Nein. Gott wollte ein Bekenntnis hören. Gott fragte nach seiner Identität. Gott fragte, wer bist du? Es geht hier um das Wesen und nicht um den Namen Jakob. Gott wollte wissen, was bist du für einer? Und Gott sagt zu Jakob, komm, sag es. Es gibt keinen anderen Weg. Du wirst nie dein Leben verstehen, wenn du nicht erst deinen Namen verstehst. Und da schreit Jakob heraus, ich heiße Jakob, ich bin der Hochstapler, ich bin der Hinterlistige, ich bin der Lügner, ich bin der Betrüger. Und jetzt ist Jakob da, wo Gott ihn haben möchte. Jakob hatte 20 Jahre zuvor schon mal ein Schlüsselerlebnis sozusagen mit Gott, und zwar an dem Ort, wo er diesen Traum von der Himmelsleiter beim Ort Bethel hat. Und dort gibt Jakob Gott auch schon ein Versprechen. Und er sagt, Gott, du bist hier und wenn du mich weiterhin führst und leitest, dann werde ich dir meinen zehnten Teil abgeben. Dann will ich dir mein Versprechen abgeben. Aber 20 Jahre später ist Jakob immer noch derselbe wie vorher. Und wie oft machen wir vielleicht Gott gegenüber solche, ich sage es in Anführungsstrichen, billigen Versprechungen. Herr, wenn du mir dort und dort durchhilfst, dann singe ich am Sonntag ein Lied. Jetzt nichts gegen ein Lied, aber ist das, was Gott von dir haben möchte? Ist das deine Berufung, die Gott für dich sieht? Ist das der Ort, wo Gott dich haben möchte? Diese Begegnung zwischen Jakob und Gott ist furchtbar und schmerzlicher als die im Schlaf, beim Traum in Bethel. Diesmal wird die Gottesbegegnung Jakob nicht unverändert lassen. Und man kann sagen, der Betrüger wird auf der Strecke bleiben und ein Gesegneter des Herrn davonhinken. Und ich glaube, darin besteht das Geheimnis des Sieges. Und zwar den richtigen Kampf verlieren. Die Frage müssen wir uns stellen. Auf einmal geht der Kampf los, aber mit wem eigentlich? Mit mir selbst? Mit dem Teufel? Oder kämpfen wir vielleicht gerade gegen Gott? Mit Sicherheit kann man sagen, der Kampf ist definitiv unausweichlich. Gott packte in diese Situation Jakob und rang ihn zu Boden, als er ihm die Hüfte ausrenkte. Also musste Jakob kämpfen. Es ging nicht anders. Er konnte nicht davonlaufen. 20 Jahre war er vor Gott weggerannt und jetzt holt Gott ihn ein und hält ihn fest. Und Jakob muss ihm ins Angesicht sehen und somit auch sich selbst. Und wir können uns, glaube ich, mal ganz ehrlich für uns die Frage stellen, fliehen wir vor Gott, selbst dort, wo wir ihm vermeintlich dienen? Ja, wir reden mit ihm, aber schauen wir ihm dabei nicht in die Augen, damit sie uns nicht festnageln und auch nicht unser Innerstes enthüllen sollen. Aber Gott ist hartnäckig. Auch wenn es dann vielleicht 20 Jahre sind, er holt uns ein und ringt uns zu Boden, weil er uns segnen will. Er wird dich Dickkopf nicht loslassen. Er läuft mit deiner unfassbaren Liebe hinterher, die einfach nicht aufgibt. Und der Herr öffne heute einem jeden die Augen und schenke uns Kraft, uns dem Herrn darzustellen und dass wir uns wirklich von ihm verändern lassen können. Amen.